Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, da ist eine große Gemäldeausstellung und ein großer Ansturm des Publikums. Und am Abend trifft sich einer der ausstellenden Künstler mit seinem Freund. Und, fragt er ganz neugierig, wie findest du die Ausstellung? Kurzes Zögern, dann die Antwort: Nun, mein Lieber, die einzigen Bilder, die man sich auf der Ausstellung wirklich anschauen kann, das sind deine. Vielen Dank, lieber Freund, antwortet der Maler mit stolz geschwellter Brust. Darauf dieser: Ja, echt. Vor den anderen Bildern nämlich, da stehen immer so viele Leute, aber bei deinen steht niemand. Oha, das tut weh. Nicht gefragt also die Bilder dieses Künstlers. Immerhin, so kann man sie sehen. Der größte aller Künstler, das ist der dreieinige Gott. Und ich frage mich, ob seine Werke eigentlich mehr Beachtung finden? Oder hängen sie da auch so rum in der Weltgeschichte und niemand interessiert sich dafür? Erkennt man in den Werken unseres Gottes den wahren Meistermaler? Und wo sind sie zu sehen? Wo ist denn seine Ausstellung? Diesen Fragen wollen wir heute nachspüren und heute an Pfingsten wollen wir ganz besonders die Rolle des Heiligen Geistes im Maleratelier Gottes in den Blick nehmen. Hier ist so ein Maler, wie er ein Porträt malt. Wow, noch ist es nicht ganz fertig, doch wie schön sieht es schon aus. Viel kann man schon erkennen. Vielleicht so wie in unserem Leben. Noch ist Gott mit uns noch nicht am Ziel. Aber er ist der Künstler, der unser Leben wunderbar, wunderbar malen wird. Und wenn wir ein wenig hineinschauen in die große Malerkunst Gottes und des Heiligen Geistes, dann helfen uns auch Bilder von diesen ganz irdischen Künstlern hier, von den Künstlern unserer Hohenhorster Bilderbibel. Und ein ganz großartiges Kapitel der Bibel soll uns auch dabei begleiten. Das ist Nehemia 9. Und man könnte sagen, das ist eigentlich dieses Kapitel wie so eine große Gemäldegalerie. Da sind Bilder aus der Geschichte des Volkes Israel, die uns vor Augen gemalt werden. Ein großer Gottesdienst des Volkes Israel wird dort beschrieben. Es ist eine Art Buß- und Bettag-Gottesdienst. Wir befinden uns im 5. Jahrhundert vor Christus. Viele Juden waren aus dem babylonischen Exil wieder zurückgekehrt nach Jerusalem. Doch vieles in der Stadt liegt noch in Trümmern, ist verwahrlost. Nehemia, er lässt die Stadtmauern wieder aufbauen, aber eine echte Erneuerung des Volkes ist noch nicht in Sicht. Und da versammelt Esra, er war so eine Art Prediger, ein geistlicher Anführer des Volkes, er versammelt die Leute und liest ihnen das Wort Gottes vor. Er führt sie hinein in diese Ausstellung, in diese Galerie. Er liest aus der Bibel vor. Was für ein Gottesdienst ist das übrigens, nur mal im Vergleich zu unseren Gottesdiensten. Der Gottesdienst damals, es wird genau beschrieben, der dauert insgesamt 6 Stunden. Hui, 3 Stunden lang Predigt und Bibel lesen und 3 Stunden lang Bekenntnis und Beten. Da ist bei uns noch ein bisschen Luft nach oben, aber keine Angst. Nun, diese Predigt, die hat es in sich, was der Esra da erzählt. Sie ist wie eine einzige Galerie, in der die großartigen Kunstwerke des göttlichen Meistermalers hängen. Bilder werden uns vor Augen gemalt von den Taten Gottes in der Geschichte und von seinen Taten im Volk Israel. Und ich denke, wir können in diesen Bildern auch erkennen, was er in unser Leben hineinmalen kann und will. Los geht es mit einem gewaltigen Lobpreis. Da steht, die Leviten, die Tempeldiener, die stimmen diesen Lobpreis an und da heißt es, auf, lobe den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man lobe seinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Mensch, stellt euch das mal vor, die Stadt Jerusalem ist immer noch in einem armseligen Zustand und das Volk ist ebenfalls in einem armseligen Zustand, von außen bedroht, von innen zerrissen. Sie sind verzweifelt auch über ihr eigenes Versagen, ihre Schuld, über zerplatzte Träume. Und es geht los mit einem Lobpreis Gottes? Hä? Wie geht das denn? Ich glaube tatsächlich, auch wenn es uns mal richtig schlecht geht und wenn wir niedergeschlagen sind, dann ist es gut, sich an die Größe Gottes zu erinnern. Und Gott einfach mal zu loben, auch wenn einem vielleicht gar nicht danach ist. So wie Paulus und Silas, erinnert ihr euch, im Gefängnis, damals in Philippi im Kerker, geschlagen. Es war finster, die Ratten laufen durch die Zelle. Und dann, in ihrem dunklen Loch, um Mitternacht, fangen sie an zu singen und Gott zu loben. Und dann schaut sich das Volk das erste Gemälde in der großen Galerie Gottes an. Und ich möchte dieses erste Gemälde überschreiben mit das Kunstwerk der Schöpfung. Damit beginnt sozusagen der Gang durch die Ausstellung. In Vers 6 von diesem Kapitel 9 aus dem Buch Nehemia, da lesen wir, Herr, du bist's allein, du hast gemacht den Himmel und aller Himmel, Himmel mit ihrem ganzen Heer, die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was darinnen ist. Du machst alles lebendig und das himmlische Heer betet dich an. Gott, der Schöpfer, so ist dieses erste große Gemälde Gottes zu überschreiben. Die Natur, die Schöpfung. Gott, der alles gemacht hat, jede Galaxie in unserem beinahe unendlich wirkenden Weltall. Jeden Mikroorganismus, jede kleinste Zelle unseres Körpers. Und was ist das für ein Trost, gerade auch für kranke Menschen? Gott ist der Herr über jede einzelne kranke Zelle, über jede Krebszelle, auch über jedes Virus. Was für eine Macht hat unser Schöpfergott? Nun, dass er diese Macht oftmals nicht ausspielt, das wissen wir. Und das macht uns auch traurig. Aber dadurch wird seine Schöpferkraft doch nicht in Frage gestellt. Wir dürfen vertrauen, er kann, er hat die Macht. Und so dürfen wir unser Leben ganz in seine Hand legen. Übrigens, Gott ist von Anfang an immer als der dreieinige Gott am Wirken. Das ist erstaunlich, auch im Alten Testament schon und gleich in den ersten Versen der Bibel, wenn wir lesen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Also ihr Lieben, der Heilige Geist ist von Anbeginn dabei. Er schwebt über dem Wasser oder man könnte auch übersetzen, er brütete auf dem Wasser. So wie eine Taube, der Heilige Geist wird ja oft als Taube auch dargestellt, wie die über ihrem Nest, über dem Gelege brütet. Wie sie ihre Jungen schützt. Er ist von Anfang an dabei, Gottes Geist. Und wenn es dann weiter heißt, und Gott sprach, es werde Licht, dann erinnern wir uns daran, dass im Johannesevangelium Jesus Christus als das Wort Gottes bezeichnet wird, der Logos. Am Anfang war das Wort. Also wenn Gott spricht und das Wort spricht, es werde Licht, dann ist damit gemeint, Jesus ist derjenige, durch den Gott die Welt erschafft. Durch Jesus erschafft Gott die Welt mit der Schöpferkraft des Heiligen Geistes. Da können wir staunen. Und dann führt Esra sein Volk weiter durch diese Galerie des Glaubens und er kommt zu Abraham. Und da ist das zweite Kunstwerk in Esras Gemäldegalerie des Meistermalers. Man könnte dieses zweite Gemälde das Kunstwerk des Aufbruchs überschreiben. Und wir lesen, wie Esra sagt: Herr, du bist Gott, der du Abraham erwählt hast und ihn aus Ur in Chaldea geführt und Abraham genannt hast. Und hast sein Herz treu erfunden vor dir und einen Bund mit ihm geschlossen. Da ist also der Abraham zu sehen, wie Gott ihm begegnet, wie er ihm Nachkommen verspricht, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Süß, der hat in seinen Armen so einen riesigen Korb. Was soll der Korb? Vielleicht ein Bild dafür, dass er mit diesem Korb den Segen Gottes auffangen will, der auf ihn fällt und all die Verheißungen Gottes. Gott erwählt ihn und führt ihn zu einem Aufbruch in ein neues Land. Ein Aufbruch heraus, herausgerufen aus seinem alten Leben. Und da sehen wir wieder, wie der Heilige Geist den Pinsel führt und das Gemälde des Aufbruchs malt. Denn das gehört ja mit zum Wirken des Heiligen Geistes, ihr Lieben. Er ruft uns zum Aufbruch, immer wieder neu in unserem Leben. Er ruft uns zur Veränderung. Er ruft uns zum Glauben. Frage, wo ist für dich vielleicht gerade ein Aufbruch dran? Wo heißt es umdenken, neudenken, liebgewordene Gewohnheiten verlassen, bereit sein, der Stimme Gottes zu folgen, aufzubrechen, sich in Bewegung setzen zu lassen von der Dynamik des Heiligen Geistes? Treffen sich zwei Hunde und stellen sich vor. Der eine, ein ganz großer, verkündet voller Stolz dem anderen: Ich bin übrigens adlig und ich heiße Bello vom Schlosspark. Und wer bist du? Drauf der andere: Oh, ich bin auch adlig. Ich heiße Runter vom Sofa. Ja, wo sagt dir eigentlich der Heilige Geist mal runter vom Sofa? Was ist dein Auftrag? Wo will er dich in Bewegung setzen? Wo möchte er dich gebrauchen? Und wenn es hier heißt, Gott, du hast sein Herz, Abrahams Herz, treu erfunden vor dir, dann kann man das nicht so verstehen, als ob Abraham der ganz treue, fromme Gläubige wäre, dem nie ein Fehler passiert wäre, als ob er perfekt wäre. Im Gegenteil. Abraham hatte viele Fehler, Schwächen und auch Zweifel. Aber er hatte Glauben. Das hebräische Wort treu kann man auch mit Glauben haben übersetzen. Eine feste Verbindung, Vertrauen haben zu Gott. Und hier sieht man nun, wie Gott den Abraham besucht in Gestalt von drei Männern. Drei sind es an der Zahl. Das ist auffällig. Wenn man dann diese Geschichte liest in 1. Mose 18, dann merkt man, Abraham redet die drei aber an wie einen. Er sagt zu ihnen: Herr, willst du mein Gast sein? Es sind doch drei. Ja, was ist da los? Es ist wieder ein verborgener Hinweis auf Gottes Dreieinigkeit. Gottes Geist ist mit dabei und unser Herr Jesus, schon lange vor Christi Geburt. Esra schreitet nun weiter zum nächsten Gemälde. Und das ist das Kunstwerk der Befreiung. So kann man dieses nächste Gemälde in Esras Gemäldegalerie überschreiben. Und da lesen wir: Und du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer gehört. Und du hast das Meer vor ihnen zerteilt, sodass sie mitten durchs Meer trocken hindurchging. Das ist die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Für Israel ist das das Urdatum ihrer Gotteserfahrung. Da haben sie Gottes Hilfe am deutlichsten gespürt. Und das Neue Testament überträgt diese Erfahrung der Befreiung und Erlösung auf die Befreiung und Erlösung von der Sünde, aus der Sklaverei der Sünde, aus dem Verlorensein, aus der Hölle. Befreit uns Jesus, so wie Mose einst das Volk aus Ägypten. Es ist interessant, der Durchzug durch Schilfmeer wird bei Paulus und im Hebräerbrief zum Bild für die Taufe. Jesus Christus also befreit uns aus dem Verlorensein, er vergibt uns und er schenkt uns ein neues Leben. Befreiung heißt für uns Heil. Ewiges Heil, ewiges Leben, ein neues Leben, so wie damals für die Israeliten. Und wer sich von Gott befreit weiß für die Ewigkeit, der kann auch eintreten hier auf dieser Erde gegen irdische Unterdrückung, gegen Sklaverei und Ausbeutung und Ungerechtigkeit. Ja, und er kann auch kämpfen mit der Hilfe des Heiligen Geistes gegen die Punkte im Leben, wo man selber noch gefangen ist, versklavt ist, gegen Süchte und Gebundenheiten. Auch da will Jesus uns befreien durch seinen guten Geist. Da will uns der Heilige Geist beistehen. Und so kommt schon das nächste Kunstwerk. Es ist das Kunstwerk der Führung. Und dann lesen wir in Esras Galerie: Und du hast sie geführt am Tage in einer Wolkensäule und des Nachts in einer Feuersäule, ihnen zu leuchten auf dem Wege, den sie gehen sollten. Und du gabst ihnen deinen guten Geist, sie zu unterweisen. Und dein Manna versagtest du nicht ihrem Munde und gabst ihnen Wasser, als sie dürstete. Du gabst ihnen deinen guten Geist, steht da. Der Heilige Geist ist der, der das Volk führt und leitet. Und so möchte Gottes Geist auch uns führen. Damals beim Volk Israel war es die Wolkensäule und die Feuersäule. Interessant, am Pfingstfest erscheint der Heilige Geist genau mit diesen Bildern. Ein Brausen eines starken Windes, wie bei der Wolkensäule, erfüllt den Saal und Feuerzungen setzen sich auf die Köpfe der Jünger. Und so führt der Heilige Geist durch die Zeiten hindurch die Jünger einen guten Weg, das Volk Israel einen guten Weg und auch uns einen guten Weg, wie es hier bei dem Bild zum Psalm 23 deutlich wird. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Wie sieht denn die Führung für uns heute aus? Die Führung durch Gottes Geist. In diesem Bild wird das sehr schön deutlich. Es ist zum Psalm 86 gemalt, wo es heißt: Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Und dann ist hier so wie eine Navi-App auf dem Handy zu sehen. Ja, und wie uns das Navi zeigt, wo es lang geht, so möchte uns der Heilige Geist ganz konkret auch führen im Alltag. Und dann sind hier die ganzen Dinge des Alltags aufgelistet, ein ganzer Lebensweg. Mit all den leichten und schweren Fragen des Glaubens, des Lebens. Berufswahl, Partnerwahl, Familie, Karriere und. Und ich glaube, als Christ ist es gut, diese Dinge nicht im Alleingang zu machen und zu entscheiden, sondern, ihr Lieben, bereitet das im Gebet vor. Bittet Gott um seine Führung. Das haben mir meine Eltern schon beigebracht. Ich war noch Teenager. Da haben die schon gesagt, Gero, bete jetzt schon, dass Gott dir einmal die richtige Frau zeigt. Ich dachte erst noch, das brauche ich aber jetzt noch nicht. Aber ich habe trotzdem hin und wieder dafür gebetet. Und siehe da, Gott hat dieses Gebet erhört. Ich bin dankbar dafür bis heute. Aber auch all die anderen Fragen und Entscheidungen. Natürlich ist die Führung Gottes und die Führung durch den Heiligen Geist nicht immer so klar und eindeutig zu erkennen. Und es gibt auch Umwege. War bei mir und meiner Frau auch nicht gleich so das Erste, sondern es ging durch manche Geduld und Jahre des Wartens. Es gibt Umwege und manchmal weiß man gar nicht genau, Gott, wo ist denn jetzt deine Führung? Was willst du? Manchmal muss man auch beten und dann losgehen und schauen, wo schließen sich Türen, wo öffnen sich Türen. Und wichtig ist, hört auf den Rat anderer Christen. Und zwar nicht nur auf die, die euch immer sowieso in eurer Meinung bestätigen. Ja, mach ruhig, das ist alles richtig und gut, was du machst. Wenn du dich glücklich fühlst, ist alles super. Nein, sondern hör auch auf den Rat von denen, die vielleicht so ein bisschen mal dich in Frage stellen, herausfordern und bete. Frage immer wieder, was ist Gottes Wille? Nicht, was macht mir gerade Spaß? Was bringt mir gerade Glück? Das ist nicht immer dasselbe wie der Wille Gottes. Und damit wir im Willen Gottes geschult werden, ist es wichtig, auf Gottes Wort, auf die Bibel zu hören und sich darin auch auszukennen. Und Gottes Geist, der Heilige Geist, macht das so damals beim Volk Israel. Er schickt ihnen immer wieder Propheten, Leute, die das Volk auf Gott hinweisen. Und daran erinnert Esra auch in seiner Galerie. Da heißt es zum Beispiel dann, aber das Volk wurde ungehorsam. Die Leute widerstrebten dir und warfen dein Gesetz hinter sich und töteten deine Propheten, die sie eindringlich ermahnt hatten, wieder zu dir zurückzukehren. Hier etwa der Prophet Elia, einer von diesen vielen, vielen Propheten, die Gott immer wieder geschickt hat. Hier Elia mit dem feurigen Wagen, wie er gen Himmel fährt. Beeindruckende Geschichte. Aber der Hauptauftrag Elias war, das Volk zur Entscheidung zu rufen. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Gott und Baal, Gott und Welt, beides geht nicht. Entscheidet euch doch. Wer ist die Nummer eins in eurem Leben? Gott oder Baal? Gott oder der Beruf? Gott oder die eigene Lust? Gott oder dein Hobby? Und das ist immer und immer wieder der Mahnruf der Propheten. Gott die Nummer eins. Vieles andere kann dann auch folgen. All diese Dinge sind ja nichts Schlechtes, Hobbys, Beruf und so weiter. Aber was hat die Priorität? Was steht an erster Stelle in deinem Denken und Handeln? Und das hat Elia und das haben alle Propheten immer und immer wieder gefragt. Das fragen sie auch uns, wenn wir in der Gemäldegalerie des Esras an dieser Stelle angekommen sind. Und dann führt Esra weiter aus über viele, viele Verse, wie das Volk immer wieder zu Gott umgekehrt ist. Dann ging es ihm wieder gut und dann sind sie wieder abgefallen, sind wieder eigene Wege gegangen. Und dann lesen wir, aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du mit ihnen nicht ein Ende gemacht, noch sie verlassen. Denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Das finde ich so großartig, denn in diesem Vers steckt drin, dass letztlich am Ende nicht unser Versagen steht, unsere Schuld und Sünde, sondern dass Gott so viel Geduld hat, dass er uns immer und immer wieder nachgeht. Und deswegen sendet Gott auch seinen Messias, seinen Retter, Davon haben die Propheten auch gesprochen, etwa Jesaja. Und wir sehen nun ein Bild von diesem messianischen Friedensreich, was Jesaja angekündigt hat. Ein Bild voller Ruhe und voller Frieden. Und da ist ein Löwe zu sehen und ein Lamm. Jesaja spricht, dass Wolf und Lamm nebeneinander friedlich zusammen sind. Auch Löwe und Lamm. Aber im Grunde ist in diesem Bild schon ein Hinweis auf Jesus. Denn Jesus wird auch als der Löwe bezeichnet, der Löwe aus Juda und als das Lamm Gottes. Und Jesus, er bringt den ewigen Frieden, er bringt den Shalom, wie die Männer der Bibel und die Frauen der Bibel gesagt haben. Shalom, Shalom heißt Frieden, so übersetzen wir das ja. Aber eigentlich bedeutet Shalom noch viel, viel mehr. Shalom bedeutet, dass etwas heil ist, dass etwas ganz ist. Und das möchte Gott machen mit dieser Welt am Ende der Zeiten, seinen Frieden bringen, aber jetzt auch schon in jedem Menschenherzen. Und dazu ist dann Jesus auf die Welt gekommen, um diesen Frieden zu schenken. Und dann hat Jesus so zeichenhaft hier und da durch seine Wunder, durch seine Heilungen das deutlich gemacht. Und wir sehen nun ein Bild einer Heilung, wie er die Frau geheilt hat, die an Blutfluss gelitten hatte und die völlig verzweifelt war. Und dann sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet. Das sagt er immer wieder. Und das, ihr Lieben, das waren ja nur Zeichen. Die Menschen sind damals dann auch wieder krank geworden. Und selbst die, die er vom Tod auferweckt hat, einen Lazarus, ja, die mussten auch wieder sterben. Also brauchen wir nicht zu neidisch zu sein, wenn Gott heute nicht so oft in unserem Umfeld solche Heilungswunder tut. Denn das waren doch Zeichen, die darauf hingedeutet haben, es gibt noch viel mehr als nur Heilung in diesem Leben. Es gibt viel mehr als Glück und Freude und Erfolg in unserer Zeit. Es gibt die Ewigkeit. Darauf kam es Jesus vor allem an. Und dazu hat er eingeladen, hat gesagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Und so ist dies ein großartiges Kapitel, dieses Kapitel 9 im Propheten Nehemia, wenn ihr das einfach auch mal zu Hause lesen wollt. Eins finde ich aber noch spannend und interessant. Die Leute damals im Volk, die erschrecken, als sie das alles von Esra vorgelesen und gepredigt bekommen, die erschrecken über ihre eigene Sünde. Sie merken, wir sind verloren. Und dann fangen sie an, und das kann man schon ein paar Verse vorher lesen, sie fangen an zu weinen. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und ich frage mich manchmal, kennen wir das eigentlich auch noch, dass wir über unsere eigene Sünde, über den Zustand, in dem wir sind, von Gott getrennt, noch erschrecken und erschüttert sind und weinen, so wie Martin Luther, der das erlebt hat und erlitten hat? Er sagt, mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, darin ich war geboren. Ich fiel auch immer tiefer drein. Es war kein Guts am Leben mein. Die Sünd hat mich besessen. Die Angst mich zu verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb. Zur Hölle musste ich sinken. Kennen wir diese Erschütterung noch? Oder ist uns die Gnade und Vergebung und Liebe Gottes so selbstverständlich geworden, dass wir das andere gleich überspringen und denken, ach ja, ist doch eigentlich ganz okay, wie ich bin. Nein, der Weg zur richtigen Freude über die Vergebung, der geht erstmal durch die Dunkelheit. Aber dann, wenn wir das erkannt haben, dann strahlt doch das Licht der Gnade umso heller. Und das ist schon stark, wie Esra dann sagt, nein, ihr braucht euch doch jetzt nicht hier so grämen, ihr braucht nicht zu weinen. Schaut auf Gott, seid nicht bekümmert, sagt Esra, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ich werde erinnert an die Bilder von Rembrandt. Und hier gibt es ein Bild, was von einem Rembrandt-Bild abgemalt wurde. Und da merkt man, Rembrandt macht das ganz oft so. Da ist alles sehr dunkel und düster in dem Bild. Aber dann gibt es irgendwo ein Licht. Und durch diesen dunklen Hintergrund leuchtet das Licht noch viel, viel heller. Und so ist es doch, wenn wir erkennen, wie verloren wir sind. Dann können wir uns noch viel mehr freuen darüber, dass Jesus uns vergibt. Hier ist es Petrus, der erkennt, was für ein Versager er war. Er hat Jesus, seinen Freund, verleugnet 3-mal. Und dann fällt dieses Licht in sein Gesicht, das Licht des Heiligen Geistes, das ihn seiner Sünde überführt. Und er erkennt, oh, was habe ich nur gemacht? Und er weinte bitterlich. Aber dann gibt Jesus ihm die Chance. Und 3-mal sagt er dann später zu Jesus, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das macht auch der Heilige Geist. Man könnte sagen, das ist das Kunstwerk der Vergebung. Ich schließe mit einem Bibelvers, was im Grunde die Botschaft des Heiligen Geistes gut zusammenfasst. Und hier sehen wir ihn auch in Handlettering-Style auf Englisch. Auf Deutsch heißt es, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das möchte Gottes Geist auch bei uns wirken. Und in diesem Bild, was zum Schluss steht, sieht man auf eindrückliche Weise das Pfingstgeschehen. Da ist so eine Lichtgestalt, helles Weiß, voller Licht und Glanz für den Heiligen Geist, weiß als Farbe der Reinheit. Er ist der Geist, der völlig rein ist und uns rein machen will. Dann, wenn man genau hinschaut, es ist gar nicht nur gemalt, sondern es ist 3D. Da ist also mit Federn gearbeitet, mit so Daunenfedern. Weiße Federn sind aufgeklebt auf dieses Bild. Leider ist es nicht hier in unserer Ausstellung heute dabei, aber in der Bilderbibel ist es enthalten. Und diese Federn erinnern daran, dass der Heilige Geist oft wie eine Taube beschrieben wird. Ein Vogel, der frei ist, der weht, wo er will, der dahin fliegt, wo er möchte. Und dann diese Dynamik, diese Kraft und mittendrin das Herz, leuchtend rot. Der Heilige Geist zeigt uns, wie sehr Gott dich liebt. Und er will uns auch diese Liebe schenken, dass wir sie weitergeben an andere. Amen.